Es geht heute weiter im Lukas-Evangelium. Wir sind fast durch. Lukas 24, Verse 28 bis 35. Da ist von Jesus und den beiden Emmaus-Jüngern die Rede. Und die Situation ist die, die zwei Emmaus-Jünger wissen immer noch nicht, dass der Dritte bei ihnen Jesus ist. Und da setzt jetzt Vers 28 ein. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Den echten Jesus kennen und lieben wir durch die Evangelien. Das ist das Thema der Predigt. Die Predigt hat heute keine weiteren Unterpunkte. Darum geht's heute. Den echten Jesus kennen und lieben wir durch die Evangelien. Vielleicht noch etwas zu den Versen vorher. Lukas hat von Vers 13 an berichtet, dass zwei Jünger von Jesus auf dem Weg nach Hause gewesen sind. Sie haben Jerusalem verlassen, auf dem Weg nach Emmaus. Und dass sie Jerusalem verlassen haben, war Ausdruck dafür, dass sie nicht verstanden haben, welche Bedeutung die Ereignisse in diesen Tagen dort gehabt haben. Um welche Ereignisse handelte es sich? Ja, Jesus, der Herr, an den sie eigentlich geglaubt haben, und von dem sie gedacht haben, dass er jetzt Gottes Herrschaft aufrichtet, der ist hingerichtet worden. Einige hatten dann zwar gesagt, einige Frauen hatten gesagt, und das Zeugnis von Frauen galt damals nicht so viel, er sei auferweckt worden. Das hat sie aber nur weiter in Unruhe versetzt. Das hielt sie nicht davon ab, Jerusalem zu verlassen. Und besonders schön ist es, dass Jesus diesen zwei Jüngern in die Quere kommt, ohne sich ihnen zu erkennen zu geben. Ne? Die beiden denken erstmal, das ist auch so ein Festpilger aus Jerusalem, auf dem Weg nach Hause. Ne, und da gibt es diese schöne Stelle. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth. Und das nimmt Jesus dann zum Anlass, ihnen zu erklären, welche Bedeutung das gehabt hat, was da passiert ist mit diesem Jesus. Hat sich aber bis dahin immer noch nicht vorgestellt. Ja, gehen wir mal von Vers 28, die Verse im Einzelnen durch. Emmaus, das war wahrscheinlich ein Wohnort von einem oder von beiden Jüngern. Und im Haus eines von ihnen kehren sie dann ein. Es ist nachmittags, es ist noch nicht Abend. Und da gibt's diesen schönen Hinweis, Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Man kann sich das so vorstellen, ja, ihr beiden Kompagnons, wenn nichts weiter ist, dann sage ich mal Tschüss, bis bald. So ungefähr, ne, könnt ihr euch das vorstellen. Es ist schwierig, diese Stelle richtig zu übersetzen, sodass kein falscher Eindruck über Jesus entsteht. Wenn wir davon hören, dass jemand so tut, als würde er etwas wollen, dann meint er es nicht wirklich so. Also Jesus tut so, als wollte er jetzt sich verabschieden, aber eigentlich will er nicht. In manchen Fällen würden wir so jemanden als Lügner bezeichnen. Was Lukas hier meint mit dem Verhalten von Jesus ist Folgendes. Jesus gibt den Jüngern ein Zeichen, dass er jetzt, wenn nichts dazwischen kommt, die beiden verlassen wird. Er will sie aber eigentlich noch nicht an dieser Stelle verlassen. Er will eigentlich noch abwarten, welche Wirkung entfaltet eigentlich meine Predigt bei den beiden. Und die Reaktion der beiden, die kommt dem entgegen, Vers 29, aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns, es geht schon auf den Abend zu, bald wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Ja, ein oft vertonter Vers, bleibe bei uns, Herr. Das ist eigentlich eine Übertreibung. Es geht schon auf den Abend zu, bald wird es dunkel. Das ist mitten am Nachmittag, das sind noch ein paar Stunden, bis es Abend wird. Die haben noch am selben Tag Zeit genug, um wieder nach Jerusalem zurückzukehren, im Hellen. Sie bringen mit ihrer Übertreibung den Wunsch zum Ausdruck, noch länger mit Jesus reden zu können. Von dem sie noch nicht wissen, dass es Jesus ist. Sie wollen mit dem vermeintlich Fremden noch ein bisschen mehr über Jesus reden. Komm, bleib bei uns. Und wenn der Tag vorbei ist, dann kannst du auch bei uns übernachten. Die beiden Jünger, die werden uns hier von Lukas als Vorbilder vor Augen gestellt. Diese beiden Emmaus-Jünger, die wollen das Evangelium über Jesus hören und verstehen und sich darin vertiefen. Und so sollen auch wir, wo immer und von wem auch immer wir das Evangelium hören oder wenn wir es selber lesen, dann sollen wir es lernen, unsere Ohren zu spitzen. Wir sollen nie auf den Gedanken kommen, ich habe genug davon. Ich habe die Evangelien schon 10-mal gelesen. Das reicht. Ich bin satt. Da folgte er ihrer Einladung. Der vermeintlich Fremde kommt ihrem Wunsch nach. Jesus zeigt seine Bereitschaft, in Gemeinschaft mit denen zu treten, die seine Gemeinschaft begehren. Corny, du hast diesen Vers zitiert aus Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir. Hier ist es die Bitte, bleib bei uns. Zu dieser Bitte sind die beiden ermutigt worden, weil Jesus ihnen den Wink gegeben hat, wenn ihr mich einladet, dann bleibe ich noch bei euch. Jesus ist gerne mit uns zusammen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Jesus braucht uns nicht. Aber wann immer ihr die Bibel aufschlagt, insbesondere die Evangelien, da wartet Jesus selbst schon auf euch und will durch sein Wort zu euch sprechen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jeden Tag. Nun, und da reicht Jesus uns dann reichlich all das da, was wir brauchen, um im Glauben an ihn gestärkt zu werden, froher zu werden. Oder vielleicht zum ersten Mal zum Glauben zu kommen. Vers 30. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Fällt euch auf, was hier komisch ist? Ich meine, die beiden Jünger bezeugen ja später, also als er das gemacht hat, da haben wir erkannt, dass es Jesus ist. Was ist an dieser Geste so ungewöhnlich? Das macht eigentlich der Gastgeber, ne? Der Gastgeber, wenn er jemanden einlädt zu sich und die essen zusammen, wenn es ein frommer Jude war, was hat er gemacht? Er hat das Brot gebrochen, hat Gott dafür gedankt und es an seine Tischgenossen weitergereicht. Und das hat Jesus hier gemacht. Und der eine, der Gastgeber, wird sich gefragt haben, ja, machst du das heute? Und dann, da gehen ihnen beiden die Augen auf. Warum? An dieser Stelle. Weil diese Geste ihnen so vertraut war wie sonst was. Also diese beiden Emmaus-Jünger, wir können davon annehmen, die sind Jesus, bevor er gekreuzigt worden ist, die sind Jesus auf dem Weg nach Jerusalem einige Zeit gefolgt. Die waren bei manchen Mahlzeiten, die Jesus eröffnet hat, mit dabei. Als er das Brot gebrochen hat, als er Gott dafür dankte und es weiterreichte. Das haben die oft gesehen. Darüber hinaus haben sie oft erlebt, wie Jesus die Gemeinschaft mit Sündern gesucht hat und sie zur Umkehr rief. Und seine Liebe und Zuwendung brachte er oft dadurch zum Ausdruck, dass er zusammen mit ihnen aß. Das haben einige der Pharisäer ihm übel genommen, haben gesagt, also du begibst dich in die Gemeinschaft von Sündern, du isst sogar mit ihnen. Also vom selben Brot, was die in der Hand gehabt haben. Lukas hat von solchen Begebenheiten das eine oder andere berichtet. Da gibt es eine schöne Stelle in Lukas 7, Verse 44 bis 48. Da berichtet Lukas, wie Jesus zu Besuch bei einem Pharisäer namens Simon ist. Und dann taucht da eine Frau auf, die zu Jesus kommt, sie ist in Tränen aufgelöst, sie benetzt die Füße von Jesus mit ihren Tränen als Ausdruck ihrer Reue, trocknet sie mit ihren Haaren. Der Simon, der guckt sie schief an und sagt sich, also wenn dieser Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, dass das eine Sünderin ist und dass der sich von der anfassen lässt, ist ein Ausdruck, dass er genauso ein Sünder ist. Und da spricht Jesus dann diesen Simon an, von Vers 44 an. Jesus wies auf die Frau und sagte zu Simon, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Also ein sehr eindrückliches Zeugnis dafür, dass Jesus die Gemeinschaft mit Sündern begehrt, die bei ihm Vergebung der Sünden suchen. Und da gibt es noch eine schöne Begebenheit, Lukas 19, von Vers 5 an. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Hier lädt sich Jesus etwas dreister bei Zachäus ein als bei den Emmaus-Jüngern. Ne? Zachäus, komm runter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Da sagte Jesus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Solche Ereignisse schossen wahrscheinlich auch den beiden Emmaus-Jüngern durch den Kopf, als sie diese Geste von Jesus gesehen haben. Das ist der Jesus, den wir kennen. Der ist das. Ja, jetzt hätte man sich als Leser vielleicht gewünscht, ja, so eine Szene, wo sich alle drei in Armen liegen, ne? Oder wo der eine bekennt, der Kleopas, euch, vergib mir, dass ich dich vorhin beleidigt habe. Ne? Bist du der einzige Dummkopf, der nicht weiß, was da passiert ist? Erstmal wird berichtet, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Und die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist, also warum gibt sich Jesus an dieser Stelle zu erkennen und verschwindet dann gleich wieder? Wichtig ist erstmal der Hinweis, den Lukas macht in Vers 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Das ist hier im Passiv formuliert. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. In Vers 16 hat Lukas davon berichtet, da wurden ihnen die Augen zugehalten. Sie kannten ihn nicht. Und beide Male wird Gott als der Handelnde angesehen. Vorausgesetzt wird hier, dass Jesus nach seiner Auferstehung ungefähr so ausgesehen hat wie vorher, vor seiner Hinrichtung. Das heißt, wenn sie genau hingeguckt hätten, hätten sie gemerkt, das ist Jesus. Haben sie aber nicht. Sie waren nachlässig, aber in all dem war Gott irgendwie wirksam. Er wollte es nicht. Also, sie sollten sich das Evangelium von einem Pilger erklären lassen, der Jesus war, aber den sie noch nicht als Jesus erkannt hatten. Und an dieser Stelle dann, Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Auch da ist es dann Gott, der sie Acht geben lässt. So, jetzt möchte ich, dass ihr genau hinguckt, wer ist das, der da mit euch am Tisch sitzt. Jetzt guckt genau hin. Und in dem Moment erkennen sie es auch. Es ist Jesus. Ja, wir können daraus für uns anwenden, wir haben es nötig, dass Gott uns jeden Tag die Augen dafür öffnet, wer Jesus wirklich ist. Man kann das gar nicht genug hervorheben. Wann immer ihr bei euch merkt, ich kenne den Namen Jesus wohl, ich kenne die Geschichten wohl, die mir erzählt worden sind und die ich im Evangelium schon oft gelesen habe, aber im Moment ist dieser Jesus mir ziemlich fremd. Ich bin mit dem nicht in lebendiger Gemeinschaft verbunden. Liebe Geschwister, das ist ein Stück weit normal, so sind wir. Auf uns gestellt, vergessen wir schnell genug, wer Jesus ist. Auch wir sind, wie die beiden Emmaus-Jünger, darauf angewiesen, dass Gott uns immer wieder, ich würde sagen täglich, den wahren Jesus vor Augen hält und das Wort von diesem Jesus ins Herz legt. Und wenn das passiert, dann sehen wir, Jesus, jetzt sehe ich dich. Das ist nicht im mystischen Sinne gemeint, der sitzt dann da nicht wirklich neben mir am Küchentisch, sondern wie Paulus das an einer Stelle nennt, innerlich bin ich gewiss, ich bilde mir das jetzt nicht ein, sondern Gott selbst stellt mir den echten Jesus vor Augen. Und zu dem kann ich jetzt beten und ihm mein ganzes Leben anvertrauen, ihm alles erzählen, ihn um Vergebung meiner Sünden bitten, in der Gewissheit, ich werde neues Leben empfangen. Dafür öffnet Gott uns immer wieder die Augen und wir haben das nötig. Ach ja, genau, wo ich von Paulus sprach, der hat da ein paar schöne Verse zugeschrieben. Im Epheserbrief, Kapitel 3, ich lese da mal ein paar Verse, und er spricht dort darüber, also er sagt den Gemeinden in und um Ephesus, was so seine üblichen Gebetsanliegen für die Gemeinden sind. Und da sagt er von Vers 16, 17, 19, Gott gebe euch durch seinen Geist innere Kraft. Es ist mein Gebet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Auch hier die Frage, warum ist das ein Gebet, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen muss, soll? Das ist ein Gebet, weil es eine Gabe Gottes ist. Das können wir aus uns selbst nicht heraus. Aber wir beten um diese Gabe, weil wir wissen, Gott gibt sie gerne. Ehe wir ihn bitten, hört er schon und ist bereit, uns das zu geben, was wir brauchen. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ja, wenn Paulus dies für die Gemeinden gebetet hat, kannst du daraus ableiten, erstens, du kannst diese Anliegen für dich selber vor Gott bringen. Herr, ich setze mich jetzt hin und lese dein Wort. Zum Beispiel, ich lese jetzt Lukas 24. Und ich weiß auch, ich bin darauf angewiesen, dass du mir die Augen des Herzens öffnest, damit ich begreife, was da steht. Und ich bitte dich darum, das zu tun, was nur du allein tun kannst. Und ähnlich können und sollen wir dann auch für Geschwister beten. Herr, öffne du auch ihnen das Herz dafür. Ja, jetzt Vers 31 nochmal. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. Also offensichtlich sieht Jesus sein Ziel als erfüllt an, als sie ihn erkannt haben. Also Jesus sieht das, jetzt der Groschen ist gefallen, tschüss, weg. Was haben die Emmaus-Jünger begriffen? Sie haben vielleicht noch nicht alles begriffen, aber sie haben begriffen, okay, wir wissen jetzt, Jesus ist tatsächlich der Retter. Er ist in Jerusalem auf grausame Weise hingerichtet worden, aber er ist auferweckt worden und irgendwie, das hat er uns ja erklärt, war sein Tod notwendig, um unsere Erlösung herbeizuführen. Also sie haben in dem Moment begriffen, okay, wenn wir fortan an Jesus glauben als unseren Herrn, dann ist es ein Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Die Emmaus-Jünger, die werden Jesus dann kurze Zeit später doch nochmal wiedersehen. Lukas berichtet davon. Aber die Emmaus-Jünger, und das ist wahrscheinlich dem dem Evangelisten Lukas besonders wichtig. Die Emmaus-Jünger stehen stellvertretend für uns alle, die wir an Jesus glauben, ohne ihn zu sehen. Also leiblich zu sehen. Wir sehen Jesus nicht. Wir sehen ihn dann wieder, wenn er wiederkommt, leiblich. Der Jesus, den wir kennen, das ist der Jesus, der uns in den Evangelien vor Augen gemalt wird. Durch Evangelisten wie Lukas. Ja, wir brauchen Jesus nicht zu sehen, um zum Glauben an ihn zu kommen oder im Glauben an ihn auszuharren oder anderen von Jesus zu erzählen und sie zum Glauben zu rufen. Die Dinge, die wir brauchen, hat Lukas in seinem Bericht über die Emmaus-Jünger genannt. Wir brauchen das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Retter, Jesus. Wir brauchen die Gemeinschaft untereinander. Auch das hat wahrscheinlich Bedeutung, dass Jesus von den beiden erkannt wird, als sie miteinander die Mahlzeit beginnen. Und, das habe ich schon breit und lang ausgeführt, wir sind wie die beiden Emmaus-Jünger von der Gnade Gottes abhängig, Jesus als den zu erkennen, der er wirklich ist. So, jetzt Vers 32. Den habe ich mir ausgesucht, so als, wenn ihr wollt, Lernvers. Das ist ja bemerkenswert, ne, dass die Emmaus-Jünger, als Jesus weg ist, nicht sagen, oh nein, jetzt ist er weg. Sondern sie erinnern sich an das, was er ihnen gesagt hat. Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schrift aufschloss? Hier beginnt es in den Emmaus-Jüngern zu dämmern. Das, was uns von diesem Jesus bleibt, für lange Zeit, in der wir ihn nicht sehen, sind seine Worte. Und ist das irgendwie etwas Minderwertiges? Nein, diese Worte können brennen. Ja, das muss auch nochmal erklärt, also brennen. Ne? Brennen ist ja gewöhnlich eher was Zerstörerisches. Hier meint das Brennen, es geht ja um ein Brennen im Herzen. Es geht hier um eine äußerst intensive innere Erregung. Die beiden Jünger bekennen hier, als sie die Predigt von diesem Pilger gehört haben, sie waren sprachlos. Also die Kinnlade ging ihnen runter, als Jesus anfing, ihnen die Bedeutung der Ereignisse zu erklären. Es brannte in ihrem Herzen. Ne? Und warum haben sie Jesus gefragt, doch bei ihnen zu bleiben? Sie konnten sich nicht satt hören an den Worten von Jesus. Das Gegenteil von einem brennenden Herzen in diesem Sinne ist ein Herz, das gleichgültig ist. Das ist hier wahrscheinlich das Gegenteil. Also ein brennendes Herz und ein gleichgültiges Herz. Also ein gleichgültiges Herz, das ist ein Mensch, der mag die Worte von Jesus hören, aber sie sind ihm egal. Das mag uns auch oft genug so gehen, dass sie uns egal sind, dass uns andere Informationen wichtiger erscheinen als die Worte von Jesus. Und wenn das der Fall sein sollte mal, vielleicht oft genug, dann sollten wir uns schämen. Ja, uns soll es beim Lesen oder Hören von Gottes Wort immer wieder so gehen wie den Emmaus-Jüngern. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns durch das Evangelium nachhaltig intensive Gefühle und Gesinnungen in unser Herz einpflanzt. Ich rede bewusst von Gefühlen. Was für Gefühle sind das? Liebe zu Jesus. herzliches Vertrauen zu Jesus, Freude über Jesus. Wir sollen lernen, das Böse zu hassen. Wir sollen lernen, uns unserer Sünden zu schämen. Wir sollen uns über die zugesprochene Vergebung der Sünden freuen. Psalm 119, da gibt es diesen schönen Vers. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Vers das ist. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der reiche Beute macht. Ha! Ich hab's. Ich habe einen Schatz gefunden. Wieder eine Perle entdeckt. Vers 33 berichtet Lukas weiter. Sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Ja, das ist jetzt auch wie so eine Klammer in diesem Bericht von Lukas von Vers 13 an. In Vers 13, da sind die beiden auf dem Weg von Jerusalem weg nach Hause. Und die Gehrichtung war Ausdruck davon, dass sie nichts mit den Ereignissen in Jerusalem anfangen konnten. Jetzt gehen sie wieder zurück nach Jerusalem. Warum? Jetzt haben sie begriffen, welche Ereignisse der Tod und die Auferstehung von Jesus gehabt haben. Ihre Rückkehr bringt zum Ausdruck, dass Angst und Zweifel gewichen sind. Sie haben begriffen, dass mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus eine Zeit begonnen hat, wo von Jerusalem aus Gottes Herrschaft über die ganze Welt ausgebreitet werden wird. Das haben die begriffen. Die haben noch nicht die Details begriffen. Die wissen aber, wir müssen dahin. Da sind auch die anderen Jünger noch, die Apostel. Und da wird jetzt irgendwas losgehen. Da wird was geschehen. Es wird irgendwie die Botschaft von diesem gekreuzigten und auferstandenen Herrn von Jerusalem aus erst einmal in der Stadt und dann in Judäa und wer weiß, wo noch alles verkündet werden. Und da wollen wir dabei sein. Und dann kommen sie da an, Vers 34. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist wirklich von den Toten auferweckt worden, er ist Simon erschienen. Vielleicht hier noch ein kurzer Hinweis auf die geschichtliche Glaubwürdigkeit der Berichte, der Auferstehungsberichte in den Evangelien. An dieser Stelle scheinen sich die Evangelisten Lukas und Johannes ein Stück weit zu widersprechen. Wenn man das Johannesevangelium liest, Johannes berichtet davon, dass die Jünger sich aus Angst vor den Juden eingeschlossen hatten. Und erst als Jesus dann in ihre Mitte trat und sie grüßte, Friede mit euch, da wurden sie froh. Lukas berichtet jetzt davon, dass sie schon vorher davon gehört haben, Jesus sei dem Petrus begegnet und das hat sie offensichtlich schon mal enorm ermutigt. Diese beiden Schilderungen sind kein Widerspruch, solange man die beiden Schilderungen nicht absolut setzt. Denn auch Lukas weiß im Anschluss auch noch davon zu berichten, dass es mit dem Glauben und mit der Zuversicht der Jünger auch nach dem Zeugnis von Petrus noch nicht so eindeutig bestellt war. Lukas 24, Verse 36, 37, während sie noch am Erzählen waren, also über Jesus, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an, ich bin es wirklich. Der Bericht von Lukas macht deutlich, es hat einen gewissen Prozess gedauert, bis die Jünger von Jesus wirklich überzeugt waren. Also Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt. Und es wird jetzt von diesem Jesus aus die Herrschaft Gottes in aller Welt ausgebreitet werden. Vers 35 beschließt Lukas seinen Bericht. Da erzählten die beiden ihnen, was sie selbst auf ihrem Weg erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach und an sie austeilte. Was hier wieder bemerkenswert ist, die beiden Jünger, was heben sie hervor? Also sie berichten davon, ja, wir waren, habt ihr ja mitbekommen, ne, wir haben Jerusalem verlassen, wir wollten eigentlich nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben. Und dann kam so ein Dritter, so ein Fremder und hat uns Dinge erzählt, da brannte unser Herz. Wir wollten unbedingt noch mehr von ihm hören, haben ihn dann eingeladen. Und just als wir dann im Haus waren, was macht der? Plötzlich nimmt er das Brot und bricht es, teilt es aus und da sind bei uns die Groschen gefallen. Es war Jesus. Und dann war auch schon gleich wieder weg und wir sind hier zurück nach Jerusalem zu euch und wollten euch das alles bezeugen. Der Jesus, den die beiden Emmaus-Jünger kennengelernt haben, das ist der Jesus aus der Zeit vor seinem Tod und seiner Auferstehung. Also diese Geste, ne, an der sie ihn erkannt haben, ist ein Hinweis darauf. Der Jesus, den sie kennengelernt haben über die meiste Zeit, das ist der Jesus vor seinem Tod und seiner Auferstehung. Das ist für uns ein wichtiger Hinweis. Wir sind gegenüber diesen Emmaus-Jüngern und den Aposteln eigentlich kaum im Nachteil. Weil wir haben durch die Evangelien genau die Information erhalten, die wir brauchen, um an den Jesus zu glauben, der sich damals offenbart hat. Warum können wir da sicher sein, dass wir bei den Evangelien richtig liegen? Weil die Evangelien nicht nur von den Evangelisten geschrieben worden sind, Lukas, Johannes, Markus, Matthäus, sondern weil wir von Gott selbst das Zeugnis bekommen haben, dass er selbst sie gebraucht hat, um selber als Zeuge durch sie hindurch über Jesus auszusagen. Das Problem, das wir häufiger haben, ist, ja, das, aber es sind ja nur Worte, Buchstaben, Sätze, schwarz auf weiß. Ne? Das ist jetzt hier ein Neues Testament. Das fühlt sich an wie ein normales Buch. Ne? Und wenn man dann das Vorwort aufschlägt, ja, dann ist davon die Rede, ja, das musste auch erstmal übersetzt werden. Aha, also die ursprünglichen Schriften im Neuen Testament, die sind gar nicht auf Deutsch, oder wie? Nee, die sind in Griechisch. Das musste erstmal übersetzt werden. Ne? Was ich hier in der NGÜ, ne, da hat man dann am Rand noch manchmal so Übersetzungsvorschläge, wie man es auch übersetzen kann. Man fragt sich, ach so, das ist gar nicht so einfach, oder wie, an manchen Stellen, das zu übersetzen, vom Griechischen ins Deutsche. Es ist manchmal nicht einfach. Also es ist für den schon mal nicht möglich, der kein Griechisch oder kein Deutsch kann. Und auch die beide Sprachen können, müssen sich genau überlegen, okay, wie übersetze ich das sinnvoll von einer Sprache in die andere? Und da könnte man einwenden, ja, da passieren doch so viele Fehler, wenn sterbliche, fehlbare Menschen sich an diese Arbeit machen. Mag sein. Der Punkt ist, und das haben die Reformatoren insbesondere klar herausgestellt gegenüber der katholischen Kirche. Die katholische Kirche, die sagt bis heute, ja, die Bibel ist eigentlich ein Buch mit 7 Siegeln. Man kann die lesen, aber es wird den Mitgliedern nicht empfohlen, weil gesagt wird, du verstehst sowieso nicht, was da drin steht. Halt dich lieber an die Erklärungen in deiner Kirche, geh einmal im Monat zur Beichte und zum Abendmahl und alles ist gut. Brauchst nichts verstehen. Die Reformatoren haben bekannt, die Schrift ist klar. Vielleicht ist das ein oder andere für uns hier noch nicht klar. Die Hauptsache ist glasklar. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, ich glaube, der ist leider nicht zum Glauben gekommen, der hat aber auch die Bibel gelesen und der hat ehrlich gesagt, ne, gegenüber manchen Bibelkritikern, also ich habe eigentlich weniger Probleme mit den Stellen, die ich nicht verstehe. Ich habe Probleme mit den Stellen, die ich verstehe. Und das hat er gesagt als Nichtchrist. Also er brachte damit zum Ausdruck, also wenn ich sowas lese wie ein Lukas-Evangelium, es ist glasklar, was der Evangelist und was Gott hier eigentlich von mir wollen. Ich soll diesen Jesus kennenlernen, ich soll an diesen Jesus glauben. Warum? Ja, weil Gott hat den hingegeben für meine Sünden. Und Gott hat ihn auferweckt von den Toten, damit ich Vergebung der Sünden und neues Leben bekomme. Und nicht nur ich kriege das gesagt, allen Menschen in der Welt wird das gesagt. Die Evangelien sind in der Hauptsache glasklar. Von dem Jesus, den wir aus den Evangelien kennen, von dem reden wir. Diesen Jesus, den wir kennen aus den Evangelien, wenn wir an ihn glauben, dann bezeugen wir ihn auch. Meines Erachtens gibt es nichts Besseres im Umgang mit einem Nichtchristen, wenn man ihn dahin bringen kann, mit ihm gemeinsam die Bibel zu lesen. Also man kann mir natürlich sagen, lies die Bibel selber. Aber sagen wir ehrlich, wenn schon uns, die wir ja schon im Glauben stehen, wenn wir schon die Trägheit kennen, Bibel zu lesen, wie geht es dann erst einem Nichtchristen? Also es ist viel gewonnen, jemanden zu gewinnen. So, lass uns mal, wir besuchen uns, wir treffen uns und wir lesen mal eine halbe Stunde Lukas-Evangelium. In einer halben Stunde Lukas-Evangelium kann man Kapitel 22 bis 24 lesen. Da sind die wichtigsten Informationen der Weltgeschichte drin. Ziemlich klar und deutlich. Also ihr merkt schon, ne? Viele denken sich, also was für einen komplizierten Weg hat Gott da gewählt, ne? So geschichtliche Dokumente, die sollen wir lesen und auf dieser Grundlage an den Glauben, das ist das Normalste von der Welt, dass wir von Dingen, die vor 2000 Jahren passiert sind, durch Schriften erfahren. Wir kennen Jesus, den Jesus der Evangelien, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, diesem Jesus, den wir aus den Evangelien kennen, dem vertrauen wir als Christen immer wieder unser Leben an. Diesen Jesus lieben wir. Diesen Jesus, den wollen wir in Ewigkeit nicht lassen. Und auch du, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann lerne ihn wirklich kennen. Dieser Jesus ist dir nicht fern. Er ist dir ganz nahe, er ist dir so nahe, mindestens so nahe wie dieses Buch. Zu jeder Zeit kannst du dieses Buch lesen und kannst zu ihm beten, Herr, du sagst, du möchtest bei mir sein. Herr, ich bekenne dir, ich möchte bei dir sein. Amen.